Oh, du befreist mich sogar noch weiter. Sehr schön. Dankeschön. Ein unangeleinter Prediger heute Morgen. Nicht an der kurzen Leine. Für alle die, die heute Morgen so ein bisschen gedacht haben, oh, Sonntagmorgen, so früh, naja, so ein bisschen auf Standby-Modus im Gottesdienst sind, die bitte ich, euren Geist hochzufahren und aufzuwachen, denn ich mute euch heute ein bisschen Arbeit zu. Das ist keine Predigt, die mal so eben gut zu hören ist und man nimmt sie so mit, sondern es ist ein Stück Lehrpredigt, Aufmerksamkeit erfordert, zumal die Technik nicht mitmacht. Ich wollte euch die Bibelverse alle schön mit dem Beamer an die Wand werfen, aber ich habe es in dem Format gespeichert, dass dieser Computer hier nicht kann. Insofern braucht ihr noch mehr Aufmerksamkeit. Ha! Der Vers, um den es zentral geht und den ich auslegen möchte, es steht im 2. Korintherbrief, Vers 5, Vers 17, Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jeder von euch hat das schon gehört. Wenn man zumindest mal 1-2 Jahre oder länger Christ ist. Die meisten von euch sind wahrscheinlich sehr viel länger Christ. Und einige von euch sehr viel länger Christ, als ich überhaupt auf dieser Welt bin. Also ist euch das alles schon über den Weg gelaufen. Und es kann sein, dass ich sowas Ähnliches hier schon mal gepredigt habe. Aber ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich euch vielleicht ein Stück Wiederholung liefere. Denn ich denke, manche Dinge muss man predigen, bis man sie einschließlich des Predigers verstanden hat. Ich will mir erstens mit euch diese Aussage von 2. Korinther 5, Vers 17 anschauen, die Paulus hier trifft. Ich will zweitens verständlich machen, wann ist jemand in Christus? Ich will vom Wort Gottes her beleuchten, was ist denn das Alte, das vergangen ist? Drittens. Und viertens, also keine klassische Drei-Punkte-Predigt, viertens, was ist das Neue, das hier geworden ist? An der Stelle schiebe ich zum Schluss noch was ein, was ganz wichtig ist, denn ihr sollt nicht mit Kopfwissen allein hier rausgehen, sondern ihr sollt auch hören, wie kann ich das eigentlich ganz konkret in meinem Alltag anwenden? Denn wenn wir das alles im Kopf wissen, dann ist das schön und gut. Die Frage ist aber, was machen wir denn damit, wenn die Woche vor sich hin läuft, der Stress da ist und alles, was dazugehört. Gucken wir uns erstmal diese Aussage an. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Steht dort. Und jetzt lese ich es mal mit einer besonderen Betonung. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ganz wichtig an diesem ist, dass Paulus hier nicht in der Vergangenheit spricht, aber auch nicht in der Zukunftsform. So nach dem Motto, wenn jemand in Christus ist, so wird er eine neue Schöpfung. Das Alte, das wird vergehen und Neues, das wird werden. Das ist ja so das, was wir so in unserem Leben als Christen häufig erleben. Da ist noch so viel Altes da und wir brauchen Veränderung. Und wir haben das Gefühl, das Alte ist noch wirklich existent und nervt und hängt uns an wie so ein Stück Pech. Oder wie so ein Kaugummi unterm Schuh, das man auch nicht los wird. Aber nein, Paulus trifft hier eine Aussage, die sehr grundsätzlich ist. Es ist das Alte vergangen und Neues ist geworden. Und wir sind eine neue Schöpfung, wenn wir in Christus sind. Schön und gut. Jetzt fragen wir uns, wer und wann ist jemand denn in Christus? Ich lese euch einen Bibelvers vor, 1. Johannes 3, 23 bis 24. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Die Kernaussage dieses kleinen Textes ist, wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, dazu gehört natürlich auch, dass wir bereit sind, seine Gebote zu halten, nämlich an ihn zu glauben und einander zu lieben, der ist in Christus. Gott ist in ihm und wir sind in Gott. Nun kann man sagen, wie können wir diese Gebote denn halten? Das ist ja so, wenn wir sie halten, dann sind wir in Christus. Aber ehrlich gesagt, es gibt so Menschen, die kann ich nicht lieben. Da kriege ich immer gleich so einen Hals. Dann denke ich, wie soll ich das denn machen? Und da merke ich, ich kann das gar nicht umsetzen. Wir müssen hier unterscheiden zwischen einem hundertprozentigen Gebote halten, wie wir es aus dem Alten Testament kennen, und einem mit Jesus vorwärts gehen. Denn hier steht ja auch was von dem Heiligen Geist. Dass er in uns bleibt, also Jesus, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Kennt ihr diese Situation? Ihr habt irgendwas gemacht und wisst, das wollte Gott nicht. Vielleicht habt ihr für irgendjemand ein unfreundliches Wort übergehabt. Vielleicht auch ein paar mehr. Vielleicht hat das auch keiner sonst gemerkt. Ihr seid im Autoverkehr und denkt, ah, du blöd Mann, nun fahr doch mal, gib doch mal Gas. Und regst dich richtig auf. Manche Leute, einschließlich mich, sollte man manchmal nicht an Steuer lassen. Und ihr wisst, das war nicht in Ordnung. Und warum wisst ihr, dass es nicht in Ordnung war? Weil euer Gewissen euch drückt. Und warum drückt euch euer Gewissen? Das macht der Heilige Geist, der in uns lebt und wirkt. Denn ihm ist daran gelegen, dass wir unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kriegen. Und wenn was zwischen Gott und uns steht, wie so eine Situation, wo wir eben nicht das gedacht, getan haben, wie Gott es gerne möchte, dann wird er uns nerven. Dann wird er uns aufmerksam machen. Sieh, guck mal, du siehst doch Gott gerade nur noch wie durch Nebel. Da ist doch was nicht in Ordnung. Und du weißt doch warum. Guck mal, wie du dich vorhin verhalten hast. Das ist der Geist Gottes, der uns zur Umkehr treibt. Und daran können wir erkennen, auch in solchen Situationen, wenn unsere Beziehung zu Gott getrübt scheint, dass wir immer noch in Christus sind. Immer noch. Auch dann. Wie viel mehr also, wenn wir mit Gott in Ordnung sind, erkennen wir das durch den Heiligen Geist. Galater 2, Vers 20, der nächste Vers. Paulus schreibt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das sagt Paulus über sich. Und das könnten wir alle, denke ich, die Jesus nachfolgen, unterschreiben, denn wir glauben an ihn. Und das heißt, wir leben eigentlich gar nicht mehr. Diese eigenartige Formulierung, die man so noch aus der Lutherbibel kennt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, könnte man guten Gewissens auch mit ich lebe nicht mehr, es lebt Christus in mir übersetzen. Ich habe das gestern mal nachgeprüft, habe mein griechisches Neues Testament aufgeschlagen, die Grammatik dazu und versucht das selber mal zu übersetzen. Und ja, man kann das durchaus so übersetzen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Wir sind in Christus und er in uns, wenn wir zu Jesus gehören. Lass mich das mal so vergleichen mit einer Ehe. Wenn wir verheiratet sind, sind wir in einer Ehe. Und in dieser Ehe sind wir, ob wir gerade gute Laune haben oder nicht, ob wir uns mit unserem Partner gut verstehen oder uns gerade gezofft haben, wenn wir uns streiten, sind wir immer noch verheiratet. Auch wenn unsere Beziehung gestört sein mag. Ich kenne Leute, Und es sind gar nicht mal so wenige, was schreckt mich immer wieder, die sagen, wenn zwischen mir und Jesus alles in Ordnung ist, dann bin ich in Christus. Als wenn dieses in ihm sein eine besondere Auszeichnung für ein heiliges Leben wäre. So als würde man zu einem besonderen Kreis gehören, nämlich derjenigen, die in Christus sind. Das würde im Umkehrschluss aber heißen, dass ich, wenn ich sündige, nicht mehr in Christus bin. Und erst wenn ich wieder umgekehrt bin, wieder in Christus bin. Ich will das mal auf das Beispiel der Ehe übertragen. Wenn ich mit meinem Ehepartner harmonisch zusammenlebe, dann bin ich verheiratet. Dann bin ich in der Ehe. Und wenn ich mit meinem Partner streite und was zwischen uns steht, dann bin ich geschieden. Aus der Ehe. Und erst wenn ich umkehre und sage, tut mir leid, was ich gemacht habe, war nicht in Ordnung, kannst du mir vergeben, bin ich wieder verheiratet. Und jeder von uns merkt an diesem Beispiel, dass das weltfremd und total absurd ist. Es ist ebenso absurd zu glauben, dass wir nur dann in Christus sind, wenn wir gerade mit Gott total in Ordnung sind und wenn zwischen uns und Jesus nicht steht. Und wenn was zwischen uns und Christus steht, dann sind wir nicht mehr in ihm. Das ist absurd, sowas zu glauben. Jesus hat uns teuer am Kreuz erkauft, damit wir bei ihm und in ihm bleiben. Und er weiß um unsere Schwächen, er weiß um unsere Fehler und er weiß, dass wir immer wieder sündigen. Auch wenn wir es gar nicht mehr müssten. Aber wir tun's. Und er möchte trotzdem, dass wir zu ihm in den Himmel kommen, dass wir ans Ziel gelangen. Deswegen bleiben wir in ihm und er hält uns fest. Und er treibt uns zur Buße und er treibt uns zur Umkehr, damit die Beziehung in Ordnung ist. Lass mich einen kurzen Schlenker machen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch nicht mehr in Christus zu sein. Man kann sein Gewissen so lange totschlagen, bis es sich nicht mehr rührt. Nach dem Motto, ich will aber das, auch wenn Gott es nicht will. Ich will aber diese Sünde, auch wenn Gott sie nicht will. Und Gott macht dich aufmerksam, Tage, Wochen, Monate, Jahre in Geduld, immer wieder, immer wieder. Irgendwann stumpfst du ab. Ja, dann kann es passieren, dass du irgendwann nicht mehr in Christus bist, weil du die Beziehung selber von deiner Seite aus durch dein Verhalten beendet hast. Aber ich setze mal voraus, dass keiner von uns hier ist, der sagt, das will ich so leben. Sondern ich gehe davon aus, dass bei aller Fehlerhaftigkeit, die wir haben, jeder von uns mit Jesus vorwärts gehen möchte, egal wie lang der Weg noch ist. Und wenn wir stolpern, und das tun wir immer wieder, dann sind wir doch von unserer Herzenshaltung her so, dass wir sagen, ich kehre um, ich stehe auf, ich gehe weiter. Ich will mit Jesus leben. Wir sind also, wenn wir Jesus nachfolgen, ob im siegreichen Lauf oder im Vorwärtsstolpern, mit hinfallen und aufstehen, sind wir in Christus. Es betrifft also alle, die hier sind und Jesus kennen heute Morgen, wir sind in Christus. Wir sind also, weil wir in Christus sind, eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen. Ja, was ist denn das Alte, was vergangen ist? Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung dieser Predigt, man könnte eine ganze Predigtreihe über dieses Thema halten. Da könnte man 5, 6 Sonntage locker drüber füllen und wäre noch nicht am Ende. Insofern kann ich das wirklich nur anreißen, was ich persönlich sehr, sehr bedauere. Römer 6, Vers 4 bis 6, da möchte ich mit euch mal hingehen. Paulus schreibt, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Auf das, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in seinem Tod, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Indem wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan ist, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ich betone nochmal den letzten Satz. Indem wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es gibt einen klaren Hinweis in diesem Text. Was ist das Alte, das vergangen ist? Unser alter Mensch. Alter Mensch. Was sind das wieder? Paulus nennt das den Leib der Sünde. Und ich glaube, dieser Ausdruck Leib der Sünde bezieht sich gar nicht hier auf diesen Körper, sondern vielmehr auf die in uns wohnende Sünde, die in uns als ein personifizierter Tyrann herrscht, wenn wir ohne Jesus leben. Ihr wisst das sicherlich selber, als ihr keine Christen wart, da konntet ihr gar nicht anders, außer sündigen. Natürlich habt ihr auch andere Dinge gemacht, die wertfrei waren, aber ihr hattet keine Möglichkeit, der Sünde Nein zu sagen. Wenn Sünde da war, Sünde euch verführt hat, dann gab es keine Möglichkeit, dem nicht nachzugeben. Weil die Sünde in euch wohnte, weil die Sünde in uns wohnte, wie ein Diktator, der uns beherrscht hat. Es geht um unsere alte sündige Natur. Wir mussten sündigen und konnten gar nicht anders. Und dies gehört zu den Dingen, die vergangen sind, wenn wir in Christus sind. Nochmal, wir mussten sündigen, wir konnten gar nicht anders. Dies gehört zu den Dingen, die vergangen sind, wenn wir in Christus sind. Epheser 4, Vers 22, das ist ein kurzer Vers, könnt ihr euch vielleicht halbwegs merken, aber Holger ist ja auch so nett und wirft das dann an die Wand. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandeln, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Mein Hauptfokus liegt gerade in diesem Punkt auf den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Wusstet ihr, dass ihr euch vorher selber zugrunde gerichtet hättet? Auf Dauer? Unser alter Mensch? Klar, weil am Ende, spätestens am Ende unseres Lebens, das Gericht Gottes gewartet hat. Und das Urteil wäre schuldig. Aber auch so wissen wir vielleicht aus eigener Erfahrung, aber man kann es auch immer wieder sehen, unser altes sündiges Wesen richtet sich selber zugrunde durch trügerische Begierden, die viel versprechen, aber nichts halten. Die Sünde, die uns versuchen will, die verspricht uns das Blaue vom Himmel. Wenn du das machst, dann hast du Spaß. Dann fühlst du dich toll. Dann kriegst du den Kick. Das ist genial, tu das doch. Sünde ist wie eine Giftpille mit Zuckerhülle. Schmeckt erstmal gut, aber wenn der Zucker sich aufgelöst hat, dann ist das nicht mehr witzig. Und all das ist vergangen, wenn wir in Christus sind. Das ist das Alte. Der alte Mensch, der sich von den trügerischen Begierden zugrunde richten lassen wollte und auch gar nicht anders konnte, ist vergangen. Der Kern ist von den beiden Versen, wir stehen nicht mehr unter der versklavenden Macht der Sünde. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern frei, so zu leben, wie Christus es möchte, dass wir leben sollen. Hört diese Aussage mal ganz bewusst. Wir sind nicht mehr unter der versklavenden Macht der Sünde, sondern frei so zu leben, wie Christus es möchte, dass wir leben sollen. Viele von uns, mich eingeschlossen erleben dieses, was Paulus in Römer 7 manchmal beschreibt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Sondern das, was ich nicht will, das tue ich. Ich sag euch, woran das liegt oder liegen kann. Weil wir diese Aussagen, wer wir in Christus sind und was wir in Christus haben, nicht ernst genug nehmen und es nicht auf unser Leben anwenden. Wenn die Aussage, dass wir frei sind zu leben, wie Christus uns möchte, eigentlich schon geistlicher Sprengstoff ist, jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Was ist denn das Neue, das geworden ist? Ich lese doch nochmal den Vers Galater 2, Vers 20. Ich lese das jetzt mal in meiner Übersetzung, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der entscheidende Satz ist, Christus lebt in mir. Wie? Christus lebt in mir. Merke ich nichts von. Wo ist er denn? Aber da steht's. Und das ist das Entscheidende, ob ich das merke oder nicht. Ob meine Erfahrung und mein Erleben, mein Alltag mir erzählen will, wissen der, Jesus ist doch gar nicht da. Natürlich kann ich dem Alltag glauben, den Umständen glauben, dem Erleben glauben, dem Versagen glauben. Ich kann aber auch mich entscheiden, dem Wort Gottes zu glauben, sagen, da steht's schwarz auf weiß, Christus lebt in mir. Und ich entscheide mich, dem mehr zu glauben, als den Umständen und dem Alltag. Christus mit allem, was ihn ausmacht, erlebt in mir. Ja? Der alte Martin, der lebt gar nicht mehr, sondern Christus lebt in Martin. Wow! Christus lebt in dir. In dir, Bruder, in jedem von uns. Macht euch das klar, dass der alte Mensch tot ist. Christus lebt in mir. Und dein neuer Mensch, das ist nicht der reformierte Stefan, Holger, Martin, den man so ein bisschen aufgehübscht hat und reformiert hat und Gott hat ein bisschen dran rumgedreht und uns ein bisschen verbessert. Nein, dein neuer Mensch, der in dir lebt, der heißt Christus. Und Christus allein. Denn an dem alten Menschen, da war nichts zu reformieren. Da gab's nur eins. Entsorgen. Am Kreuz. Endgültig. Ein für alle Mal. Ein Austausch. Mein altes Leben weg, weil ich aus dem Geschlecht Adams komme und die Erbsünde mitgekriegt habe. Und ich kriege eine neue Erblinie, einen neuen Menschen. Nicht mehr Adam ist mein Vorfahr, sondern Christus. Der alte Leib der Sünde ist mit Christus gekreuzigt. Und das ist ein Wunder, dass Christus, Jesus selbst, der Auferstandene in uns lebt. Und ich habe das noch nicht wirklich begriffen. Und trotzdem ist es wahr, weil Gottes Wort das sagt. Ich möchte euch nochmal eine Sache dazu mitgeben. Ich werde den Vers nochmal zitieren, weil es hier in dieser Bibel, das ist NGÜ, mal ganz gut übersetzt steht. Ganz kurz aus dem Römerbrief Kapitel 6. Warte mal, ich muss gucken, wo es ist. Nee. guck nachher nochmal, das passt hinterher auch noch. So, das war die Lehre. So viel zum Inhalt. Damit könnte ich jetzt sagen, dann geht mal nach Hause, denkt mal schön drüber nach. Aber ich wollte euch nicht mit Kopfwissen nach Hause gehen lassen, sondern das muss ja auch für die Praxis taugen. Und daran geht es los. Wie wende ich denn das Wissen, dass mein alter Mensch mit Christus gestorben ist und ich eine neue Schöpfung bin, was ja wahr ist, weil das Wort Gottes sagt, wie wende ich denn an, dass das Alte vergangen und Neues geworden ist und Christus in mir lebt? Wie hilft mir das zwischen einem vollen Schreibtisch, klingelnden Telefon, nervigen Kollegen, wie bei vollen Wäschekörben, bei quengelnden und nervigen Kindern, bei Leuten, die mich anstrengen, sei es in der Gemeinde oder sonst wo, wie hilft mir das dann da? Weil da wird es doch interessant. Das ist doch der Punkt, wo es dann wirklich alltagstauglich und praktisch werden muss. Wie hilft mir das in einem anstrengenden und herausfordernden Alltag? Ich kann nur sagen, wie ich das mache oder versuche zu machen. Ich werde immer mehr Freund davon, mir selbst die Wahrheit zu sagen. Indem ich mir sage, wer ich in Christus bin. Das kann man in Form eines Dankgebetes einbauen, was wir heute Morgen gehört haben in unsere Gebetszeit. Zum Beispiel, danke, Jesus, dass mein alter, sündiger Stefan tot ist und dass du in mir lebst. Mit all deinen Eigenschaften. Und das kann man so ein bisschen ausführen und ausbeten als Dank immer wieder. Und das ist so wie die Wahrheit, die wir uns selber und unserer Seele sagen, wird anfangen, uns Stück für Stück von innen heraus zu verändern. Das setzt sich, es verändert unser Denken, es verändert unsere Einstellungen, unsere Haltung. Das ist so die grundsätzliche Sache, die ich jedem von uns empfehlen würde, dass wir uns wirklich klar machen, wer wir in Christus sind, indem wir Gott für das danken, was er getan hat, was ja wahr ist. Und dann kann man es auch ganz, ganz konkret machen. Das Beispiel, was ich für mich finde, ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir beim Studium, vielleicht auch im Gemeindebüro und hinterher studiert und die Kinder sind gerade wirklich mega anstrengend, nervig, quengeln, wollen dies, wollen jenes. Und ich weiß, wenn ich da jetzt hingehe, um da für Ruhe zu sorgen, weil sie sich streiten, weil sie sich unterwegs irgendwie nur anzicken, dann zicke ich zurück. Dann fange ich an, ärgerlich zu reagieren. Ich kann es auch anders machen. Ich kann sagen, oh Jesus, ich gehe da gleich raus, aber ich will das nicht selber machen. Danke, dass du mit deiner Geduld, mit deiner Klarheit und deiner Liebe in mir lebst. Die Kinder strengen mich an, mach du das bitte in mir, dass ich geduldig und klar und voller Liebe für sie bin. Ich nehme das jetzt an, dass du in mir lebst und dass du das durch mich tust. Ich kann das nicht. Und dann geht man in die Situation und schaut, was Jesus daraus macht. Und ich habe festgestellt, das funktioniert. Das funktioniert. Erstaunlich gut. Leider mache ich das noch viel zu wenig, sodass die Kinder noch öfter einen genervten Papa abbekommen als die andere Variante. Aber es funktioniert. Das kann man so in der Art beliebig in jeder Situation anwenden. Denn Jesus lebt in uns mit seinen ganzen Eigenschaften. Mit seiner Liebe, mit seiner Geduld, mit seiner Bereitschaft zu vergeben. Wie oft fällt es uns schwer, Menschen, die uns verletzt haben, sei es kürzlich oder schon ganz lange her in unserer Kindheit. Wir tragen da manchmal Lasten mit uns rum. Und wie schwer fällt es uns zu vergeben? Unseren Eltern, unseren Ehepartnern, irgendjemand aus der Gemeinde, der irgendwas gesagt hat und es gar nicht so gemeint hat, aber bei dir trifft das auf irgendeine Wunde und das schmerzt. Und du denkst, du bist im Recht und vielleicht bist du auch im Recht, aber es tut weh. Wie schwer fällt uns das zu vergeben? Und dann kann man das anwenden. Ich hatte die Situation einmal bei uns, ich hatte mit einem aus der Gemeinde Zoff, der wirklich ganz unschöne Dinge über mich gesagt hat. Und da war wirklich, ich habe zurückgesagt, Mensch, das finde ich unfair und ich finde das unberechtigt. Aber das ließ sich nicht klären. Und fast jeden Gottesdienst, wo ich ihn sah, führte ich innerlich eine Debatte mit ihm. Er hat das gar nicht mitbekommen, das lief alles im Kopf. Und eines schönen Tages, letztes Jahr im August, da war ich dran mit Predigen. Und dann sehe ich, wer sitzt mir genau im Blick? Genau die Person, mit der ich innerlich immer noch gehadert habe. Und ich merkte, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Mein Lieber, du gehst jetzt gleich, predigst. Und weißt du, was du hinterher machst? Dann gehst du zu diesem Bruder und dann sagst du ihm, du weißt, was zwischen uns vorgefallen ist. Ich vergeb dir, ich hab dich lieb. Ich dachte nur, kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, aber ich habe das ganz klar gehört, das ist dein Reden. Du lebst in mir, mach du das in mir. Ich gebe dir diese Situation, mach du das in mir. Ich bin bereit, auf ihn zuzugehen, aber du musst das in mir machen. Dann habe ich gepredigt und bin hinterher, konnte ich mir zusehen, wie ich auf den Menschen zugegangen bin und genau das gesagt habe. Und die Versöhnung war endgültig, fertig. Und seitdem können wir uns von Herzen lieb haben. Und ich denke nur, wow, das war Jesus in mir. Ich hätte das nicht gekonnt. Und Jesus liebt es, wenn wir die weiße Fahne hissen und sagen, ich kann das nicht. Mach du. Das findet er richtig gut. Auch wichtig für den Alltag, wir sind eine neue Schöpfung. Aber, was heißt das? Die Macht der Sünde über unserem Leben ist gebrochen. Gut, wir haben die Fähigkeit zum Sündigen leider noch behalten. Und wir tun es auch. Aber wir müssten es nicht. Und trotzdem, und gerade deswegen ist es so wichtig, nicht auf die Umstände oder auf unser Leben zu schauen und nicht zu sagen, von wegen neue Schöpfung. Ich bin immer noch der Alte. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin gar nicht neu. Sondern hier wirklich das Wort Gottes gegen anzustellen und wirklich ganz klar sagen, wir sind vom Herrschaftsbereich der Sünde rübergewechselt zu ihm. Und jetzt steht das im Römerbrief ab 6 Vers 11. Dasselbe gilt auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. In der Lutherbibel steht es manchmal so missverständlich, haltet euch dafür. Und das macht so einen Eindruck für manche, naja, ich soll so tun, als ob. Ich soll so tun, als ob ich tot bin. Nein, geht von der Tatsache aus. Und dann stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wer von euch der Sünde des Tatortsguckens erliegt. Spaß, aber ihr habt alle schon mal eine Leiche gesehen im Tatort. Kann die für irgendwas versucht werden? Ist die ansprechbar, wenn jemand kommt und sagt, mach mal dies, mach mal das? Nein. So sind wir für die Sünde. So sind wir für die Sünde. Wir müssen nur uns diese Tatsache bewusst machen. In dem Moment, wo die Versuchung kommt, müssen wir das auch klarkriegen, sagen, danke, dass ich tot bin. Ich brauche da gar nicht drauf reagieren. Die klopft an meine Herzenstür. Mach du mal auf, Jesus. Ich habe Wichtigeres zu tun. Du musst darauf nicht reagieren. Und ganz wichtig in dem Moment ist wirklich, dass wir der Wahrheit von Gottes Wort, ich habe das eben schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil es mir so wichtig ist, mehr glauben als der Realität unserer Lebensumstände. Wenn in der Bibel steht, dass ich eine neue Schöpfung bin und dass es eine Tatsache ist, dass ich für die Sünde tot bin, dann bin ich das auch. Und wenn mein Erleben gleich tausendmal dagegen spricht, wem glaube ich mehr? Dem Wort Gottes oder den Umständen? Und auch das ist eine bewusste Entscheidung, die ich im Alltag treffen muss. Werte ich Erlebtes als absolut oder glaube ich den Umständen zum Trotz, dem Wort Gottes? Wenn ich könnte und Lehrer wäre, würde ich euch mit einer Hausaufgabe nach Hause schicken, aber jetzt gebe ich euch das einfach als Empfehlung auf den Weg. Jeder kennt den Punkt, wo er am schnellsten in Sünde fällt. Bei mir ist es Ungeduld. Ich wirke immer so geduldig, aber ich bin's gar nicht. Ich kann unglaublich ungeduldig sein. Und ich möchte das in die Woche nehmen und vielleicht wisst ihr eure Punkte viel besser. Ich kenne sie zum Glück alle nicht. Sagt Jesus, danke, dass du in mir lebst und dass du Liebe bist zum Beispiel. Dass du mit deiner versöhnenden Kraft in mir lebst zum Beispiel. Mach du. Und dann geht in diese Woche und guckt, wie Jesus an euch handelt. Im Umgang mit dem Kollegen, den ihr nicht leiden könnt. Im Umgang mit dem Nachbarn, der immer rumstresst. Im Umgang mit was auch immer. Ihr wisst selber, was das betrifft. Nehmt besonders die Situation, in der ihr immer wieder versagt. Und dann guckt, was Jesus daraus macht. Und nehmt euch die Zeit. Baut es in eure Gebetszeiten ein. Wenn ihr denn feste Gebetszeiten habt. Ansonsten nehmt euch die Zeit und plant sie euch. Sage ich nochmal so am Rande kurz. Kleiner Schlenker. Wenn wir uns die Zeit für Gott nicht einplanen und dann irgendwann habe ich noch eine Lücke im Tag. Die Lücke gibt's nicht. Die wird es nie geben. Der Tag läuft und wenn er läuft, dann läuft er. Plant euch das in eure Gebetszeiten ein, Gott zu danken für das, was ihr in Christus seid. Eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Nehmt euch Verse wie das Hohelied der Liebe. Die Liebe ist langmütig und freundlich und geduldig. Und dann setzt mal euren Namen ein. Holger ist langmütig, freundlich und geduldig. Stefan ist langmütig, freundlich und geduldig. Nehmt das mal mit, betet es durch und ihr werdet sehen, das wird euch von innen heraus verändern. Und das ist das, was der Vers aus Epheser 4, Vers 22 bis 24 meint als Schlusswort. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, wie ich es eben beschrieben habe, und ich hoffe, es war praktisch genug, zieht ihr den neuen Menschen an. Und das ist die Art, wie wir das üben können. So können wir auch die Verhaltensweisen, die, obwohl unser alter Mensch tot ist, dummerweise mit rübergekommen sind, Stück für Stück einfach loswerden, weil es ist ja schon vergangen und jetzt muss es nur noch in die Praxis kommen. Wir müssen es anziehen, den neuen Menschen. Und damit können wir das. Amen.